Arthur Schnitzler war selber Beobachter dieses graduellen Zerfalls. Medizinisch geschult und schriftstellerisch begabt, politisch aktiv als antikonservativer Liberaler, ein konsequenter Kriegsgegner, jüdischem Bürgertum entstammend, war er Gegner des Zionismus, ein bekennender Atheist und Humanist. Schnitzler scheute sich nicht davor, kontrovers zu sein, die Dinge bei ihrem Namen zu nennen, den Zerfall der Wiener Gesellschaft aufzuzeichnen und anzuprangern. Sein Engagement als Schriftsteller brachte ihm viele Unannehmlichkeiten. Sein Theaterstück »Professor Bernardi« wurde von der Zensur verboten. Seinen berühmten »Reigen« musste er im Eigendruck herausgeben und nach der Veröffentlichung von Leutnant Gustl wurde ihm vom Ehrenrat der Offiziersrang abgesprochen. Wie kann man nun Schnitzlers literarisches Werk verstehen, seine Arbeit analytisch aufnehmen, seinen Beitrag einordnen innerhalb der Fin-de-Siècle-Periode? Dazu Herbert Lederer, Germanist, gebürtiger Wiener, während des Krieges in die USA emigriert, Professor an der Universität Connecticut. Schon seine Dissertation war Schnitzler gewidmet und heute wirkt er unter anderem als Dramaturg bei englischsprachigen Schnitzleraufführungen an amerikanischen Berufstheatern mit.
Es ist überhaupt schwierig, einen Künstler einzuordnen, weil das zu leicht zu Etiketten verführt, die dann gar nicht richtig stimmen. Aber wenn man überhaupt auf Schnitzler einen solchen Begriff anwenden könnte, wäre es sicher der Impressionismus, das heißt also die Eindruckskunst, wo der Künstler, sei er nun Maler oder Schriftsteller, versucht, die äußere Wirklichkeit zu schildern, nicht notwendigerweise so, wie sie konkret ist, sondern wie sie sich seinen Sinnen zeigt, wie sie ihn beeindruckt, wie er von ihr also auch beeinflusst wird. Das Schwergewicht verlegt sich von dem konkreten äußeren Bild der Realität auf die Innenwelt und auf die Reaktion der Innenwelt zu den Impulsen, die von der äußeren Welt kommen. Das heißt also, dass wir auch, wie es zum Beispiel bei den französischen impressionistischen Malern der Fall ist, ein zerstückeltes, fragmentarisches Bild der Wirklichkeit sehen, Momentaufnahmen, Sekundenbilder, die dann erst im Gesamten die Illusion einer Wirklichkeit geben. Je näher wir an sie herantreten, desto mehr entpuppen sich diese Eindrücke als ganz, ganz winzig kleine atomarische Einzelteile, die dann aber doch in der Gesamtheit so wirken, als ob sie ein echtes Bild der Wirklichkeit wären, während sie aber genau genommen nur eine subjektive Impression dieser Wirklichkeit sind.
In den Werken von Arthur Schnitzler widerspiegelt sich diese Fragmentation auch.
Ja, natürlich. Also würde ich sagen, ganz besonders diese Verlegung ins Innere in den von Ihnen schon erwähnten Formen des inneren Monologs, in denen Schnitzler bahnbrechend war, also schon lange vor Joyce und vor Proust, hat Schnitzler die ersten Werke geschrieben, die diese Form benutzen. Und zwar angefangen schon mit der kleinen Novelle »Der blinde Geronimo und sein Bruder«, in denen dieser innere Monolog nur stellenweise erscheint, dann aber durchbrechend in der berühmten Novelle »Leutnant Gusto«, die als erstes Werk in der internationalen Literatur völlig in diesem Stream-of-Consciousness-Stil geschrieben wurde, den Ausdruck gab es natürlich damals noch gar nicht, die sich also nur zusammensetzt aus irgendwie vage, kausal bedingten Eindrücken. Das wurde dann fortgesetzt, Jahre später, in dem ebenso einflussreichen Werk Fräulein Else. Zeigt sich aber natürlich auch nicht nur in den anderen epischen Werken, sondern auch in den dramatischen Werken Schnitzlers, die, möchte ich sagen, fast alle aus einer Aneinanderreihung von solchen Einzeleindrücken bestehen, wie zum Beispiel ja auch der Anatol wieder in, und der Reigen, beide wieder in der Form etwas ganz Neues, eine Kette von Einzelszenen, die nicht einen durchgehenden roten Faden haben, die also nicht eine logische Entwicklung irgendwie weiterführen, sondern die aus Momentaufnahmen, aus Blitzeindrücken, aus aneinandergereihten Sekunden bestehen.
Dieses Statement von Herbert Lederer entnehmen wir einer Diskussion, zu der Raymond Sarner vier Kenner der Wiener Dekadenz zusammengeführt hat. Nämlich zwei Germanisten, im Übrigen beides Schnitzler-Spezialisten, einen Psychoanalytiker und einen Ökonomen. Wien in den Jahrzehnten vor dem Zusammenbruch der Donaumonarchie. Einerseits eine Zeit der Dekadenz, andererseits aber eine Zeit, in der überall Neues entstand. Zur Erinnerung: atonale Musik Schönberg, Malerei Sezession Kokoschka, neue Architektur Loos, Philosophie Positivismus Wittgenstein, Ökonomie Neoliberalismus Schumpeter, Politik Zionismus Herzl und schließlich und vor allem Sigmund Freud, die Psychoanalyse. Gibt es bestimmte Gründe, weshalb diese ausgerechnet in Wien entstanden ist? Diese Frage richtete Raymond Sarner an Harald Leupold Löwenthal, Psychoanalytiker, Universitätsdozent und Präsident der Sigmund-Freud-Gesellschaft.
Ja, zunächst einmal gab es den Freud in Wien. Zum anderen hat natürlich Wien eine spezielle Qualität gehabt, die der Freud beschrieb, wenn er sagt, die Stadt Wien hat doch alles getan, ihren Einfluss auf die Psychoanalyse unmöglich zu machen. Nirgendwo ist die Feindseligkeit der intellektuellen und gebildeten Kreise gegen das Unbewusste so stark wie in dieser Stadt. Und es ist ja dieser Widerstand gegen alles Neue, gegen alles intellektuell Neue, geradezu charakteristisch für die Abwehrmechanismen dieser Stadt und halt noch. Das macht es einerseits sehr schwer, das ist andererseits vielleicht sogar sehr fruchtbar. Denkt sich gegen diesen Widerstand durchsetzen, erfordert doch eine sehr gesunde Portion der Kraft, der intellektuellen Kraft, und die hat Freud zweifelsohne gehabt. Wenn man sich anschaut, seine Art Wahrheit um jeden Preis zu sagen, dann ist er in dieser Beziehung durchaus unwienerisch. Denn Wien ist ja die Stadt der Halbwahrheiten, der Verschleierungen, die Stadt des Theaters, wenn Sie so wollen. Das kommt in einem wunderschönen Prolog zum Anatol von Loris von Hoffmannsthal zum Ausdruck, wo es eigentlich heißt, alles ist Theater, nicht? Alles ist halbe Agonie, halbes Kosen, Gefühlsregungen werden genossen, eben im Sinn einer ästhetischen Kultur, die dem Freud eigentlich nicht gelegen ist. Also insofern war die Psychoanalyse etwas, was in Wien entstanden ist, fast entstehen musste, aber nicht so sehr mit oder gegen diese Stadt, sondern es ist eine völlig eigenständige Entwicklung. Die Psychoanalyse ist ja nicht auf irgendeiner Tradition gefußt oder hat sich gegen eine gewendet. Also insofern war es keine Sezession oder keine Jung-Wiener Bewegung oder keine neue Psychologie, es war etwas Eigenständiges. Das hat sicher auch mit der jüdischen Herkunft Freuds und der meisten Wiener Analytiker zu tun gehabt, die ja diesen Traditionen nicht verhaftet waren und gegen diese Traditionen sich auch nicht stellen mussten. Also insofern waren sie viel freier als die anderen Zeitgenossen. Die Psychoanalyse zu vertreten war für den Arzt Freud an der Wiener Medizinischen Fakultät sicher ein sehr kühnes Unterfangen, denn dass die Sexualität in den Vordergrund gestellt wurde, dass sogar Sexualität bei Kindern behauptet wurde von Freud, das waren Ärgernisse unglaublicher Art in einer Zeit, die doch sehr viktorianisch war. Trotz der Ereignisse, wie sie zum Beispiel im Reigen beschrieben sind, hat man nicht darüber geredet. Und darüber zu reden, es offen zu sagen, das war schon ein großes Wagnis. Also zum Beispiel, dass der Freud in der Traumdeutung eigene Träume als Beispiel nimmt, das kann man sich in seiner Kühnheit halt gar nicht vorstellen. Er ist ja auch viel angefeindet worden. Die Hauptreaktion auf die Psychoanalyse war aber eigentlich das Wienerische nicht einmal ignorieren. Es ist nicht so sehr bekämpft worden, wie es manche Freud-Biografen mythologisch deuten. Es ist viel mehr ignoriert worden. Also der Widerstand zum Beispiel im Deutschen Reich, im Deutschen Kaiserreich, war viel heftiger. Dort haben deutsche Psychiater gesagt, die Psychoanalyse ist eine Sache für die Polizei, das gehört verboten. Hier nicht. Hier hat man sozusagen eben ignoriert und damit versucht, sterben zu lassen.
Aber nicht nur die Psychoanalyse verdankte Juden ihre Entstehung. Dazu Harry Zohn, ebenfalls gebürtiger Wiener, ebenfalls in die USA emigriert, dort ebenfalls Professor für Germanistik und ebenfalls besonders bewandert im Wiener Fin de Siècle.
Das Fin de Siècle ist eine Endzeit, nicht nach dem geschichtsträchtigen 19. Jahrhundert, nach diesem langen Jahrhundert, das so viele Umwälzungen sozialer, politischer, industrieller Art bewirkt hatte, waren die Leute irgendwie müde und gesättigt. Es war eine Identitätskrise, besonders der Schriftsteller. Ich habe mich besonders mit Stefan Zweig, Theodor Herzl, Peter Altenberg beschäftigt, die dem Dichterkreis Jung Wien zugezählt werden, beschäftigt. Und ich weiß nicht, ob es Zufall war oder nicht, die meisten dieser Dichter um die Jahrhundertwende, besonders die, die in der Welt bekannt wurden, waren Juden oder jedenfalls jüdischer Abstammung. Vor allen Dingen Arthur Schnitzler, Hugo von Hofmannsthal, Stefan Zweig, Leopold von Adrian Werburg, Peter Altenberg, Felix Salten wird diesem Kreis oft zugerechnet und Karl Kraus war ein Anti-Jung-Wiener, aber auch dieser Generation, das Oberhaupt der Gruppe, die sich allerdings um die Zeit nicht als Gruppe verstand, war Hermann Bahr, der Mann aus Linz, als den Karl Kraus ihn persiflierte. Aber der einzige Homo Judaicus unter diesen Schriftstellern, der kein Identitätsproblem hatte, war Richard B. Hoffmann, der eine junge Nichtjüdin heiratete, die ihm zuliebe zum Judentum übertrat. Wir können auch Martin Buber erwähnen, der ja auch in Wien geboren wurde, in Polen erzogen wurde, nach Wien zurückging, wo er entscheidende Impulse vom Burgtheater, vom Theatralischen, vom Dialog, vom Dialogischen empfing. Aber Theodor Herzl ist bekannt natürlich nicht so sehr als Schriftsteller, als Verfasser von 30 heute größtenteils vergessenen Stücken, hauptsächlich Salonkomödien, sondern als Vater des politischen Zionismus. Das wäre natürlich eine eingehende Diskussion wert, dass der Antisemitismus hitlerscher Prägung, der Rasse-Antisemitismus eines Georg von Schönerer und eigentlich auch eines Bürgermeister Karl Lueger und der Zionismus auf demselben Boden entstand. Aber ein Peter Altenberg zum Beispiel, der auch also als Jude namens Richard Engländer geboren wurde, sozusagen das schwarze Schaf seiner Familie, er ist erschreckend zeitgemäß als Vorläufer der späteren Hippies oder Beatniks, ein Mann, der gleichzeitig Diätkuren machte und sich auch zu Tode soff und auch an einer Drogenkultur teilnahm, die ein Teil der heutigen Dekadenz darstellt. Die Juden waren ja hauptsächlich großbürgerlich und die waren politisch liberal, vielleicht nicht im heutigen Sinne, was bedeutet denn das Wort liberal heute, aber die waren jedenfalls kaisertreu, denn die Juden waren ja die einzigen österreichischen Patrioten, die auch nach dem Zerfall der Monarchie, ein Josef Roth zum Beispiel, hat getrauert und konnte es nie verwinden, ebenso wie Hugo von Hofmannsthal, der einen jüdischen Urgroßvater jedenfalls hatte. Das Kaiserhaus, die Welt der Sicherheit, wie Stefan Zweig sie beschrieb, um dann später zu erkennen, dass es eigentlich ein Tanz auf einem Vulkan war und eigentlich ein Narrenparadies, dass es nicht eine Welt der Sicherheit war. Die wollten aber die Kultur, die alte Kultur, erhalten.
Zeit des Zerfalls und gleichzeitig der Erneuerung. Dies galt auch für die Ökonomie und die Philosophie. Erinnert sei an Namen wie Josef Schumpeter und Ludwig Wittgenstein. Über diesen Aspekt des Wiener Fin de Siècle nun Kurt Dopfer, ebenfalls gebürtiger Österreicher, Professor an der Hochschule St. Gallen, ein Ökonom, der sich besonders mit den historischen, theoretischen und philosophischen Grundlagen seines Fachs beschäftigt hat.
Wie kommt es, dass man überhaupt über Innovation zu jener Zeit sprechen kann? Es ist der Affront dieser Tradition, die gegenübersteht und kontrastiert mit dem neuen Industriesystem, mit der Modernisierung, die weltweit stattgefunden hat. Denken Sie an den gesamten Industrialisierungs- und Modernisierungsprozess im 19. Jahrhundert, vor allem in England. Und da war Österreich ein Land, das sehr spät einscherte, erst Mitte, also in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Und da waren echte Probleme da. Österreich hatte auch kaum eine Rolle in der Welt, sieht man es ganz realistisch. Natürlich aus österreichischer Perspektive war das ein Riesenreich. Es gab 45 Millionen, es gab viele Völker und der Kaiser, und der war mächtig. Aber es war eigentlich eine untergeordnete Weltmacht. Weltwirtschaftlich war vor allem England da, dann Frankreich zum Teil, etwas weniger, vor allem England. So Länder wie Holland spielten noch eine größere Rolle. Sodass wenn diese Fin de Siècle-Zeit in diesen Kontext, längerfristigen Kontext gestellt wird, wird recht vieles erklärlich. Und da ist eben, wie schon angeklungen wurde, diese alte Tradition, diese Namen wurden vorhergeschoben in Österreich. Es kam zu einer Kumulation sozusagen des Konservativen, zu einem letzten Aufbäumen des Konservativen, daher auch diese Weltuntergangsstimmung. Es konnte nicht gut gehen in Anbetracht dieser Drohung sozusagen von außen durch die wirklich realen Bestimmungsfaktoren, Industrialisierung und Modernisierung. Es ist sehr, sehr interessant, dass die Österreicher, also nun insgesamt jene Wiener Kreise, nicht nur der Kreis der Positivisten, eben die Analyse so stark betonten. Eben dann nicht nur die Psychoanalyse, auch die Analytik in den Sprachwissenschaften, die ganze Wittgenstein. Dass eben Formen wie der empirische Positivismus, vor allem dann der logische Positivismus, die ganze Linguistik der analytischen Wiener Schule, dass das gerade in Wien entstand. Das ist sicherlich eine äußerst interessante Sache. Wir müssen aber feststellen, dass das war mal zu jener Zeit so. Nun, was die Ökonomie anbelangt. Die Ökonomie war sicherlich beeinflusst, die ökonomische Theorie, durch jene Diskussionen. Also in mathematischen Zirkeln beispielsweise, in philosophischen Zirkeln. Aber der Kern der österreichischen, sogenannten österreichischen Schule war eigentlich nicht einfach ein Rationalismus. Und der Kern war die Erkenntnis, dass der Mensch im Mittelpunkt stehen muss einer ökonomischen Theorie. Übersetzt auf die ökonomische Theorie hieß es, der Mensch hat Bedürfnisse, von diesen Bedürfnissen leitet sich der Nutzen eines Gutes her. Das heißt, je nachdem, was ein Gut nützt, ist es wert. Und das war die sogenannte subjektivistische Werttheorie. Und das stellte natürlich das gesamte sogenannte objektivistische, klassische Lehrgebäude auf den Kopf. Und das war der Beitrag Österreichs. Zurück eben wie Schnitzler, wie die Psychoanalyse zum Subjekt. Das Subjekt wird zum Gegenstand einer ökonomischen Theorie gemacht.
Und zur Charakterisierung der Zeit wieder Herbert Lederer.
Ich möchte gerne anknüpfen an ein Zitat, nämlich der Prolog, den der damals 17-jährige Hofmannsthal zu Arthur Schnitzlers Anatol schrieb und in dem die Worte enthalten sind: Also spielen wir Theater, spielen unsere eigenen Stücke, die Komödie unserer Seele. Schnitzler selbst hat in einem anderen seiner frühen Werke den Gedanken ausgedrückt: Wir spielen immer. Wer es weiß, ist klug. Theater, spielen überhaupt, das ist die Welt der Illusion, die Welt des Scheins. Und wenn wir von einer Umkehrung der Werte sprechen, von einem Weltuntergangsgefühl, so ist eben gerade jetzt das Problematische, dass die Sicherheit zerbrochen ist, dass wir den Unterschied zwischen Sein und Schein, zwischen Illusion und Wirklichkeit gar nicht mehr erfassen können, dass die Welt des 19. Jahrhunderts, die in der materiellen Realität die einzige Existenz gesehen hat, wirklich ihrem Untergang zugeht. Ein Weltuntergang, nicht durchaus nicht im selben Sinne, wie wir heute an Atombomben uns vor Atombomben fürchten, die die Welt in einem physischen Sinn zerstören konnte, sondern ein Untergang, eine Zerstörung des Weltbilds, das man sich damals von der ganzen, vom ganzen Universum, aber auch von sich selber machte. Hier spielt natürlich die Philosophie eine große Rolle, und zwar nicht nur die Wittgensteins und der Positivisten, sondern hier möchte ich vor allem aber auch Ernst Mach erwähnen, den man hauptsächlich ja als Physiker kennt und mit der Schallgeschwindigkeit in Verbindung bringt, der aber ein weit gelesenes und beachtetes Buch in den späten 80er Jahren geschrieben hat, die Analyse der Empfindungen, also auch wieder das Wort Analyse hier enorm wichtig, nicht wahr? Von dem die jungen Wiener, ganz besonders Hermann Bahr, aber auch Schnitzler, sehr, sehr stark beeinflusst wurden, wo die Frage aufgestellt wurde, existiert die Wirklichkeit wirklich? Erfahren wir die Wirklichkeit nicht nur durch die Wahrnehmungsfähigkeit unserer Sinne? Und da unsere Sinne uns ja täuschen können, geben sie uns wirklich ein echtes Bild der Wirklichkeit? Oder existiert die Wirklichkeit eigentlich nur in unseren Sinnen, in unserer Wahrnehmung, in dem Ich, das diese Wahrnehmungen verarbeitet? Und dann kommt noch die weitere Frage, die die Psychoanalyse nicht im selben Sinn beantworten kann: Existiert auch das Ich überhaupt noch als dauerndes, bleibendes, feststehendes? Nach Mach durchaus nicht. Auch das Ich ist nur eine Ansammlung von Elementen, eine Summe von Eindrücken, die sich ständig ändern. Das Kind von 8 Jahren hat mit dem Mann von 80 Jahren, der es einmal vielleicht sein wird, nichts mehr gemeinsam, biologisch keine einzelne Zelle seines Körpers, die alle schon durch neue ersetzt worden sind, keine Eindrücke, keine Erfahrungen, keine Lebensweisheiten, nur noch den Namen. Und der Name ist natürlich eine vom Menschen gegebene Fiktion. Hier möchte ich wieder auf Schnitzler zurückkommen und von einer ganz unbekannten, unveröffentlichten, fragmentarischen Erzählung sprechen, die im Nachlass gefunden wurde, auch unbetitelt, in der Schnitzler von einem Mann erzählt, der durch Wien, durch die Straßen geht, plötzlich an einer Straßenecke stehen bleibt und da die Tafel Kantstraße sieht und sich denkt, das ist fabelhaft, da weiß man wirklich, woran man ist. Hier ist ein Name, ein Begriff, daran kann man sich festhalten, jetzt hat man etwas Konkretes in der Hand. Er geht nach Hause und beginnt, alle Möbel seiner Wohnung ebenfalls mit Etiketten zu versehen, Tisch, Stuhl, Schrank, Bett und so weiter, auch damit man sie identifizieren kann, damit sie Existenz gewinnen. Das genügt ihm aber noch nicht. Und er macht dann auch dasselbe, hängt Schilder an, auf denen Frau, Sohn, Tochter, Hund zu lesen ist. Und eines Morgens wacht er auf und findet, dass er noch nicht weit genug gegangen ist. Und er hängt auch sich selbst ein Schild um und auf dem steht das Wort Ich. Soweit also schon die Zerstörung des Ich-Bewusstseins, das ich nur noch durch äußere Etiketten retten kann, wenn ein inneres Selbstgefühl aber eigentlich schon zum großen Teil verloren gegangen ist. Und das ist meiner Meinung nach der echte Weltuntergang, in dem wir nicht nur das Gefühl der Wirklichkeit verlieren, sondern auch das Gefühl, die Sicherheit unserer eigenen Existenz.
Es ist schon erwähnt worden, dass damals auch Theodor Herzl im Hauptberuf Feuilletonredaktor in Wien gewirkt hat. Dass also auch der Zionismus ein Kind des Wiener Fin de Siècle ist. Dazu Harry Zohn.
Theodor Herzl war von der Unausrottbarkeit des Antisemitismus überzeugt, der in Wien Karl Luegers und Georg von Schönerers akut wurde. Und es schwebte ihm sozusagen eine Verpflanzung der jüdisch-österreichischen Kultur und deutschen Sprache nach Übersee in einen Judenstaat vor, der nicht unbedingt Palästina sein sollte. Es könnte Argentinien sein, später dann Uganda, was viele, viele jüdische Denker verbitterte. Was haben die Juden in Uganda zu tun? Aber es muss bemerkt werden, dass sich sehr wenige österreichische, und ich meine hier besonders Wiener, deutschsprachige österreichische Juden, sich Herzls Projekt anschlossen. Er wurde angefeindet, er stieß auf sehr wenig Verständnis unter seinen jüdischen Mitbürgern in Wien, wurde höchstens von den osteuropäischen Ghetto-Juden verstanden, aber da war einer, der sich Achat Ha'am, einer aus dem Volke nannte, er hieß Asher Ginzberg, der sagte, Lo Ze Haderach, das ist nicht der Weg, Theodor Herzl ist nicht der Messias, es muss eine echt jüdische, hebräische Kultur in den Judenstaat einmünden und nicht eine Talmi-österreichische. Aber Herzl kannte keine andere und er glaubte also, die Leute in das gelobte Land mit europäischer und besonders österreichisch-jüdischer Kultur heimführen zu können.
Die Juden, wir haben es gehört, spielten im damaligen Geistesleben eine führende Rolle, besonders in der Literatur und in der Psychoanalyse. Doch wie sehr waren sie von der Weltuntergangsstimmung des Fin de Siècle erfüllt? Die frühen Psychoanalytiker der sogenannten Mittwochgesellschaft etwa, Harald Leupold Löwenthal?
Eines war für diese Gruppe charakteristisch. Sie haben keinen Grund gehabt, ein Fin de Siècle zu erleben. Sie sind am Anfang von etwas völlig Neuem und Aufregendem gestanden. Also das Gefühl, dass sich alles auflöst, was ein sehr typische Haltung eines bestimmten Großbürgertums war, dass der ästhetischen Gefühlskultur verhaftet war. Das haben die Analytiker nicht gehabt. Sie stammten ja größtenteils aus kleinbürgerlichen Familien, wenn auch der Freud selber. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass in dieser Zeit, wo so viel vom Fin de Siècle und vom Weltuntergang gesprochen wird, das doch von breiten Schichten der Bevölkerung nicht so erlebt wurde. Da war ein Proletariat, das in der neu geschaffenen Sozialdemokratie begann, um politische Rechte zu kämpfen, sich gewerkschaftlich durchzusetzen, eine völlige Änderung der sozialen Struktur dieser Gesellschaft zu erreichen. Das darf man nicht übersehen. Die Welt wurde nicht von Arthur Schnitzler und seinen literarischen Gefährten bestimmt. Die Welt ist von ganz anderen Leuten bestimmt worden. Unter anderem von jenen, die den Antisemitismus zum ersten Mal als politisches Instrument verwendet haben. Und das Ganze stand noch dazu unter dem Eindruck einer sehr mächtigen Wanderung galizischer Juden nach Wien, die dort fast verhungert sind, aber nicht daran gedacht haben, sich zu assimilieren, sondern in der Leopoldstadt ihre Gewohnheiten, ihre Brauche, ihre Tracht weitergetragen haben. Die ärgsten Feinde dieser Gruppe waren die Assimilierten, die von der zweiten Gesellschaft der Ringstraße, denn die waren bedroht. Wir haben in Österreich ein merkwürdiges Phänomen gehabt. In der liberalen Periode war der Antisemitismus in den sogenannten gebildeten Kreisen eigentlich schlechtes Benehmen. Das war was für die Gescheiten, für die miesen Leute. Die Hohe Aristokratie war nicht antisemitisch, das wissen wir auch, das Kaiserhaus nicht. Das Wien der Jahrhundertwende war eine Blüte jüdischer Kultur und jüdischen Geistes. Es waren nämlich die Juden nicht nur Schöpfer der Literatur und der Kunst, sie waren die Kritiker, sie waren die Mäzene, sie waren die Rezipienten. Das ist etwas, das gerne übersehen wird. Es war eine ungeheure Blütezeit, aber jener Juden, die assimiliert waren. Und dieser Wiener Kultur der Jahrhundertwende, nicht, wie sie so in Traum und Wirklichkeit ausgestellt wurde, teilhaftig war doch nur ein ganz kleiner Teil der Bevölkerung. In Heurigen und in den Gasthäusern der Vorstadt waren die Volkssänger wichtiger als Maler oder Anton von Webern. Das darf man nicht vergessen. Wir haben eine ungeheure Volkskultur zu dieser Zeit, aber die ist ganz anders.
Ebenfalls ganz anders als die Fin de Siècle-Stimmung war scheinbar auch der Positivismus mit seiner Betonung der Vernunft. Für Kurt Dopfer steht dabei ein Name klar im Vordergrund.
Ernst Mach, das ist wirklich eine Schlüsselfigur. An sich von Haus aus Mathematiker, aber dann eben ein brillanter Erkenntnistheoretiker, ein Psycholog, letztlich ein Philosoph. Und in ihm manifestieren sich eine Reihe von Charakteristika der Denker, der Menschen jener Zeit, die in Wien waren. Zum einen den Realismus. Also die Leute waren bestrebt, nicht nur analytisch die Dinge klar darzustellen, sondern möglichst realistisch die Wirklichkeit. Die ganze philosophische Strömung des Realismus nimmt da ihren Ausgangspunkt. Natürlich dann der ganze Empirismus in den angelsächsischen Ländern, der dort immer schon war, aber für die deutschsprachigen Länder war das etwas revolutionär Neues. Dann die antimetaphysische Grundhaltung. Eben wie gesagt wurde, dass das Ich sich auflöst, sozusagen in der Summe aller Empfindungen. Er nennt es diesen Komplex der Elemente, er sagt, er mag dieses Wort dann später nicht, diese Empfindungen. In diesem Komplex der Elemente, also des sensorischen Systems, werden wir heute sagen, oder was im neuronalen Apparat ist, dieser Komplex ersetzt das ursprüngliche Ich, sprich eben die moralische Instanz beispielsweise des Christentums. Es war also ein Affront gegen die katholische Kirche. Und es ist kein Zufall, dass gerade die katholische Kirche ja den Antimodernisten-Eid aufgrund eben solcher wissenschaftlicher Vorkommnisse in Anführungszeichen verlangte, dass die Pfarrer, also alle Klerikalen, den Antimodernisten-Eid schwören müssen. Also auch das ein Affront von der Wissenschaft aus gegen das bestehende System. Das war ein zweiter wesentlicher Punkt. Und dann schließlich auch die ganz spezifische Rolle des Subjekts. Das war eben wiederum so spezifisch österreichisch. Und diese Idee des neuen Beobachters, des subjektiven Beobachters, das hat ja die gesamte Atomphysik, wie wir wissen, dann später beeinflusst. Also hier war ein Einfluss von Ernst Mach, der kaum überbewertet werden kann, auch von der Seite der Wissenschaft. Also es besteht diese Verbindungen zwischen dieser Welt, dieser Reise nach innen von Arthur Schnitzler, von diesen Schriftstellern, der Reise nach innen bei Freud, auch der Reise nach innen beim Erkenntnistheoretiker, an sich bei einem Mathematiker, was man gar nicht erwarten würde.
Um das weiterzuführen, die Atomphysik hat natürlich auch einen, auch im philosophischen Sinn, einen enorm großen Einfluss gehabt, nämlich einfach schon rein dadurch, dass die konkrete Wirklichkeit als solche durch die Atomtheorie in Frage gestellt wird. Das meiste ist Vakuum und Energie und als festes, konkretes Element ist es eigentlich gar nicht da, sondern erscheint uns nur so in der Wahrnehmung. Und gerade dieser Gedanke wurde eben auch auf alle anderen Sinneswahrnehmungen und auf das eigene Ich übertragen, das ebenso automatisiert wurde.
Nach dieser Ergänzung durch Herbert Lederer wieder Kurt Dopfer. Er kommt auf eine weitere Zerfallserscheinung der Wirklichkeit zu sprechen. Ihr Ineinanderfließen mit dem Traum.
Mach sagt in seinen antimetaphysischen Studien, dass Traum auch Wirklichkeit sei. Das war ja das Anliegen natürlich von Freud, die Traumanalyse. Traum ist Wirklichkeit. Es gibt keinen Traum, der nicht Wirklichkeit ist. Und umgekehrt ist eben die Wirklichkeit völlig unklar auch für Mach.
Ja, aber dieser Gegensatz Traum und Wirklichkeit ist ja charakteristisch für das Wiener Leben heute noch.
Und schon vom Barock her.
Und schon vom Barock her.
Richtig, im Status quo in der Natur.
Also ja. Die raue, grässliche Realität der äußeren Welt möglichst träumerisch zu verkleiden, es nicht so genau wissen zu wollen. Ich denke an die Wienerin, so genau wie sie es gar nicht wissen. Das ist doch sehr charakteristisch für diese Stadt.
Mit dieser Feststellung von Harald Leupold Löwenthal wollen wir die Aufnahme des Wahrzustandes, wenn man so sagen kann, beenden. Woher kommt nun das neue Interesse für dieses Wiener Fin de Siècle? Woher im Speziellen die Schnitzler-Renaissance, besonders in den USA? Dazu Herbert Lederer, einer der beiden Germanisten, die in den USA eine Professur innehaben.
Weil sie nicht nur die Wirklichkeit und die ganze Atmosphäre seiner eigenen Zeit widerspiegelten, sondern auch für unsere Zeit genau solche Bedeutung haben. Und das ist nicht nur für Österreich der Fall, sondern eben auch international. Es wird auch in Amerika heute wieder viel mehr Schnitzler gespielt als je zuvor. Und er wird in allen seinen Themen ebenso wieder für die eigene Zeit gedeutet, vielleicht sogar mehr für unsere eigene Zeit geschätzt, als es bei ihm zu seiner eigenen Zeit der Fall war. Wenn einem der Glauben an die Existenz der äußeren Wirklichkeit langsam zerbricht, wenn man die Sicherheit in der eigenen Identität nicht mehr finden kann, dass dann fast nichts anderes übrig bleibt, als in einer Welt der Sinneslust, des Genuss des Augenblicks, der sexuellen Reize zu leben und darin einen Inhalt zu suchen, obwohl man verzweifelt weiß, dass dieser Inhalt nicht zu finden ist. Und dieses Gefühl, meine ich, ist traggebend und besonders wichtig für die Parallelen zwischen dem Van der Cirkel und unserer eigenen kommenden Jahrhundertwende, mit derselben Unsicherheit, derselben Angst, demselben Versuch, mit alten Traditionen, mit alten Moralgesetzen zu brechen, ohne eine Ahnung davon zu haben, wie die neuen aussehen werden, dieselbe Flucht in den Augenblick, in den Genuss, in den Reiz der Sinne. Das ist also nicht nur für Schnitzler, sondern auch natürlich für viele andere.
Aber sind solche Analogien nicht ein bisschen gefährlich?
Trotz dieser Warnung Harald Löwenthals, warum ist Schnitzler wieder aktuell? Hat das Wiener Fin de Siècle am Ende nicht doch eine große Ähnlichkeit mit unserem eigenen Jahrhundert? Dazu noch einmal die Gesprächsrunde von Raymond Sahner.
Ist der heutige Machismo in den verschiedenen Spielarten nicht eine gewisse Parallele zu einem Leutnant Gustl, nicht? Also Macho, noch immer die Kleidung des Jugendkults, ein Rambo, nicht, der die Welt bezwingt. Das ist ja doch auch ein ähnlicher psychologischer Typ. Oder
naja, der Rambo ist doch genauso ein armer Teufel wie der Leutnant Gustl, nicht?
Nur nicht, der ihn spielt. Ja, der Sylvester Stallone ist kein
Armer. Nein, aber als Figur, nicht? Rendenwald und der Schirst Sheriffs, nicht? Ja. Das, was charakteristisch ist, ist doch, dass eine fragwürdige Männlichkeit geborgt ist, mit allen Mitteln verteidigt werden muss. Der Leutnant Gustl wie der Rambo können nicht einmal passiv, weich oder feminin sein. Nicht?
Und der Säbel als Fallsymbol wird durch den Revolver ersetzt, aber ist im Grunde ja dasselbe.
Oder durch die Maschinengewehr.
Ja, Maschinengewehr, was immer es sei.
Aber Männer sind sie in Wirklichkeit keine, beide nicht. Nämlich Männer in dem Sinn, dass sie eine reife Männlichkeit erreicht haben, denen auch ermöglicht, einmal zu weinen. Denn das kann er nicht. Der Gustl nicht und der Rambo nicht.
Ja, vielleicht ist zurückkommend auch zur Frage, warum ist Schnitzler heute aktuell? Warum wird er gespielt in den USA? Da zeigt sich eben eine sehr schöpferische Ambivalenz. Und zwar, Schnitzler war ein wunderbarer Poet, aber er war irgendwie auch ein Wissenschaftler. Denn er war ein Poet, der die Wirklichkeit kristallklar darstellte. Er war ein Realist. Und das war natürlich auch das unglaublich Revolutionäre an seinen Aussagen. Hermann Mach oder Karl Kraus waren viel mehr Kritiker als Schnitzler. Aber Schnitzler war viel revolutionärer in seiner Kritik, weil er die Wirklichkeit zeigen wollte, wie sie war. Durchaus als historische Wirklichkeit. Aber er hat auch das Allgemeingültige herausgearbeitet. Und zwar auf eine ganz vortreffliche Weise, wenn wir den Leutnant Gustl hernehmen. Das ist richtig, dieses Normensystem, das gibt es nicht mehr von der Ehre und so weiter. Aber was beschrieben ist, ist ein Mensch ohne Persönlichkeit, der nur dadurch etwas wird, indem er sich festklammert am Status quo, an einem bestehenden gesellschaftlichen Normensystem. In dem Augenblick, wo das droht, weggezogen zu werden, wird er ein Nichts. Es kommt dann eben zu einer sogenannten Identitätskrise, die eben typisch zu sein scheint, dass sich eben das gesamte Normensystem verändert. Und diese fast wissenschaftliche, dieses wissenschaftliche Verständnis, diese allgemeinen Aspekte, so plastisch auf diesem historischen Wiener Hintergrund hervorgebracht zu haben, war eine ganz außerordentliche Leistung, die Aktualität von Arthur Schnitzler hat erklärt. Interessant ist ja auch, dass Freud, das dürften Sie wissen, in einem letzten Schreiben ihm geschrieben hat: Mein lieber Herr Schnitzler, es ist ja unglaublich, wozu ich jahrelang der Analyse bedarf, das werfen Sie so hin. Es war also einerseits das historische Element, andererseits aber auch gerade die Allgemeingültigkeit die in diesem Werk so verblüfft und seine Aktualität bis heute begründet.
Eben, wir dürfen auch nicht vergessen, dass Schnitzler ja Arzt war und dass seine Werke also nicht nur die Realität widerspiegeln, das ist völlig richtig, sondern auch, dass er auch in seinen Werken Diagnostiker war. Und sein Patient ist eben die Gesellschaft. Natürlich, und da möchte ich Leopold Rübenthal völlig recht geben, nur einer bestimmten Gesellschaftsschicht mit dem Proletariat hat sich Schnitzler nicht beschäftigt, aber mit der oberen Bürgerschicht, nicht wahr, die ja natürlich auch im sozialen und politischen und wirtschaftlichen Sinn eine führende Rolle spielt. Und gerade deren Krankheit hat er diagnostisch in seinen Werken untersucht und beschrieben. Und ich glaube, da gibt es eben doch auch Ähnlichkeiten mit derselben Gesellschaftsschicht in unserer eigenen Zeit. Selbstverständlich haben Sie recht, Herr Leupold-Löwenthal, wenn Sie sagen, dass solche Parallelen gefährlich sind. Das stimmt schon. Alle Vergleiche hinken. Trotzdem aber meine ich, dass solche Parallelen auch von Zeit zu Zeit nötig sind, um sich ein Bild davon zu machen, wie sehr sich doch vieles in der Geschichte wiederholt und gewisse Situationen, gewisse Komponente der geistigen Atmosphäre, denen in einem gewissen Sinn ähnlich sein können, die die Welt schon einmal vorher erlebt hat. Nicht, glaube ich, weil wir dadurch, dass wir sie vergleichen, eine bessere Lösung für unsere eigene Zeit finden können. Nein, sondern nur, dass wir durch die Vergangenheit auch ein besseres Bild von der Gegenwart bekommen.
Das ist ein großes Wort im Österreich von heute, das ich gerne unterstreichen möchte, nur glaube ich es nicht ganz.
Der Existenzialismus und Realismus der 50er und 60er Jahre ist durch die symbolistisch-expressionistische Postmoderne ersetzt worden. Genauso wurde der Naturalismus und Realismus der Jahrhundertwende abgelöst und aufgelöst durch den darauf folgenden Symbolismus und frühen Expressionismus. Ist die Wiener Dekadenzperiode mit ihren inneren Spannungen also nicht doch vergleichbar mit der heutigen sogenannten Postmoderne? Harold Leupold Löwenthal und Herbert Lederer versuchen, eine Antwort zu geben.
Ich würde sagen, dass wir doch in einer völlig anderen Gesellschaft an dieser Jahrhundertwende leben als in der des 19. und 20. Jahrhunderts. Ja. Wir haben einen relativen Wohlstand aller. Das heißt, das Armutsproblem, das Ausbeutungsproblem ist beseitigt. Wir haben ein mehr oder minder engmaschiges soziales Netz. Den Luxus des Narzissmus kann sich halt jeder leisten. Früher konnte man höchstens als Hoffmannsthal oder Schnitzler ein Narzisst sein, als Künstler. Das können halt alle. Daher ist das narzisstische Problem, dieses beziehungslos, nur auf sich gewendet Leben, ein sehr allgemeines geworden und deshalb das große Interesse am Narzissmus. Ich bin nicht überzeugt, dass die narzisstischen Störungen wirklich zugenommen haben. Sie können heute über die modernen Kommunikationsmittel an jeden, jegliche Information, jeden Wissensstand heranbringen. Jeder kann, wenn das Fernsehen auftrat, einen Schnitzler sehen. In die Burg ist damals niemand gegangen, sich einen Schnitzler anschauen, außer einer bestimmten Schicht. Also diese Verbreitung von Wissen, von Information, von Mitteln, das eigene Leben zu gestalten, ich glaube, die ist doch ein wesentlicher Unterschied. Und die macht auch wieder Angst, weil die Leute nichts damit anfangen können.
Kunst ist ja immer eine elitäre Sache. Ne? Mhm. Wie alle Erscheinungen der hohen Kultur, die mit der Volkskultur also durchaus nicht notwendigerweise parallel laufen. Das war, glaube ich, immer so und das wird auch, ist auch heute so. Nur sehe ich in dem Vergleich mit der Postmodernen doch einen ganz gewaltigen Unterschied, dass nämlich das Neue, das um die Jahrhundertwende geschaffen wurde, in jeder der Kunstarten, also wenn wir an Klimt, Schiele, Kokoschka denken, wenn wir an Schönberg und Alban Berg denken, an die Schriftsteller, deren Namen schon erwähnt werden sind, in einer Form geschaffen wurde, die wohl viel bedeutender und viel künstlerisch gestalteter ist als das, was heute in denselben Kunstgebieten, also in der Malerei, in der Musik und in der Literatur unter dem Namen Postmodernismus produziert wird, von dem, wenn man überhaupt etwas prophezeien kann, ich wohl kaum voraussagen würde, dass diese Werke in 100 Jahren noch irgendeinen Einfluss haben werden, mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen vielleicht.